Der Wille Gottes. Und lassen es uns gefallen, die drei Einführungsworte noch einmal zu lesen. Römer 12. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr unterscheiden könnt, fähig seid zu unterscheiden, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dann haben wir in Philippa, im ersten Kapitel, ein Wort. Philippa 1, Vers 10. Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, wieder unterscheiden könnt, was das Vorzüglichere sei. Nicht nur prüfen, das ist auch recht, aber unterscheiden können, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Dann die beiden gewaltigen Worte im Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 9 vorerst. Nachdem Paulus von der Liebe im Geiste der Kolosser gehört hat, schreibt er in Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Es braucht also nicht wenig, um erfüllt werden zu können mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Da braucht es alle Weisheit und jedes geistliche Verständnis. Wer von uns hat das? Oh. Und zwar erfüllt zu sein mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und jetzt kommt erst das Zweite, was meistens in der Verkündigung das Erste ist. Um würdig zu wandeln, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, auch nicht wenig, in jedem guten Werke, Achtung, jetzt kommt das wunderbare Wort, in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsen. Also nicht mit Krampf und Ach und Kraft, nein. Was nur kann wachsen und fruchtbringen, wo ein lebendiger Same vorhanden ist. Und den hat Gott durch den Heiligen Geist als neuen Menschen in unser Innerstes gezeugt und geboren. Das wächst und bringt Frucht. Still, ohne Kraftaufwand, es ist allein die Kraft Gottes, die wie in einer Pflanze das Wachstum und das Fruchtbringen bewirkt. Wenn es die Pflanzen und die ganze botanische Welt auch so hätte wie wir, Wenn Sie die schöne Blume zeigen würden, ihr, ne? Ich bin doch ein prächtiger Kerl, eine feine Dame. Ne? Und so. Also zuerst Erkenntnis, erfüllt sein mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Und zwar in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Und das ist die Vorbedingung, dass wir überhaupt was tun können, dem Herrn wohlgefällig gegenüber wandern. Sonst können wir aus Eifer für Gott in Herzeleid über Herzeleid geraten. Das haben die Kriegshelden Davids verstanden, ihrem Herrn David gegenüber. Und das feine Wort noch von Epaphras im letzten Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf dass ihr stehet vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Also der Wille Gottes ist wohl einer, als Ganzes, der Wille Gottes. Aber wir sollen völlig überzeugt sein in allem Willen Gottes. Der ist vorhanden in einer Mannigfaltigkeit und einer Buchfarbigkeit, dass es eben nicht anders geht, als in aller Weisheit und jeden geistlichen Verständnis. Ich möchte diese 100.000 Volk, die Paulus uns da zuströmen lässt, ein wenig auf mich wirken lassen und hoffe, dass ihr habt das Gleiche getan. Nun, haben wir sehen dürfen, dass diese Mannigfaltigkeit und Buntfarbigkeit des Willens Gottes durch, besonders durch die Pauluszeugnisse, vor uns erscheinen nun in drei großen Ordnungen. Die Dinge des guten Willens Gottes, die Dinge des wohlgefälligen Willens und die Dinge des vollkommenen Willens Gottes. Warum habe ich das Vollkommene, oder haben wir das Vollkommene unten hingesetzt? Mit Wachstum ging es ja gut, wohlgefällig, vollkommen. Aber nicht das da trägt die zwei, sondern das da trägt die zwei. Stimmt's? Trägt die Liebe alles oder tragen unsere guten Werke alles andere? Das wäre schlimm. Ne? Ja. Das Vollkommene trägt das Wohlgefällige und die zwei zusammen tragen das Gute. Ich darf sogar sagen, ertragen das Gute zum Teil. Denn die Welt sagt, das Bessere sei der Feind des Guten. Stimmt nie. Nie. Die Schrift sagt das Gegenteil. Nämlich, immer ist das Welter Bessere Feind des Besseren. Wo steht das und wo stimmt, wo wird das bestätigt? Wer steht in der höheren Stellung der Auswahl oder der Berufung? Isaac oder Ismael? Wer steht in der höheren Stellung? Isaac ist der Sohn der Verheißung. Verheißung gehört zum Tier. Ismael ist der Sohn durch das Fleisch gezeugt. Ismael. Wer hat wen verfolgt? Der Bessere den Guten oder der Gute den Besseren? Ismael verfolgte ständig den Isaak. Also ist das biblisch richtig? Immer das weniger Bessere verfolgt das Bessere. Das ist extra mal so gesagt. Die erste Hilfe, die Gott uns bei diesen Ordnungen in die Hände legt, in unser geistliches Verständnis, besteht genau darin, was Vorhof im hebräischen Text heißt. Ezer, und Ezer heißt Hilfe. Vorhof, Heiligung und Allerheiligstes sind uns nun die erste Hilfe von hier aus, um die drei Grundsätze und verschiedenen Stufen des Willens Gottes schon sehr weitgehend klar unterscheiden zu können. Vorhof, da geschieht alles nach, also ganz primitiv, die Opfer des Gesetzes, Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt, Feuermann. Das sind die drei Merkmale der Gerichte Gottes, die drei Säulen aller Gerichte Gottes. Geht alle nach Fleisch und Blut unter der Herrschaft der kosmischen Lichter, Sonne, Mond und Sterne. Vorhof. Und alle die Dinge da, die da geschehen, hat Gott kein Wohlgefallen. Brandopfer, Schlachtopfer und jede Art von Opfer, die das Gesetz fordert, hast du, Gott, spricht der Sohn zum Vater, weder Wohlgefallen hast du daran, noch hast du sie gewollt, noch hast du sie gefordert. Antwort auf die Frage, ja, wer denn? Heilige Engel. Das Gesetz auf Israel gelegt, auf Anordnung von Engeln hin, und zwar von heiligen Engeln, die es für gut fanden, und Gott hat es dann auch nur für gut gefunden, das Gesetz, von dem wir etwas noch einiges lesen werden, als Zuchtroute auf Israel zu legen, auf Christus hin. Gott gedenkt es ja immer, was er immer auch verfügt an Gerichten, auch an unheimlichsten Gerichten, gedenkt Gott es immer, immer, immer gut zu machen, mindestens gut zu machen. Ist sehr gut. In Heiligung scheint nicht mehr die Sonne, da herrschen nicht mehr die kosmischen, die weltlichen Lichter der Schöpfung, sondern das Licht des Heiligen Geistes, der goldene Leuchter. Und die sieben Lampen stellen gerade die siebenfältige Buntfarbigkeit des Heiligen Geistes dar und gleichzeitig des Willens Gottes. Goldener Leuchter, der Heilige Geist, als gebrochenes Licht in die sieben Regenbogenfarben. Das ist dir dargestellt. Der Geist des Herrn, der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, goldener Leuchter, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind die sieben Regenbogenfarben geistlicher Weise, die Gott am Regenbogen zur Darstellung gebracht hat. Das Licht im Heiligtum und die Dinge im Heiligtum stellen das Wohlgefallen Gottes dar und erst die Dinge und der Raum des Allerheiligsten. Gott ist Geist, der Geist ist Leben, der Geist macht lebendig, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gott ist Geist und Gott ist Liebe. Das sind die drei Stufen. Gut, diese Opferdinge, an denen hat Gott kein Wohlgefallen. Ist das ein Unterschied? Schlachtopferaltar hier im Vorhof, darf der ins Heiligtum geschoben werden und im Heiligtum geschlachtet werden. Das wäre grauenhaft, nicht? Aber in geistlicher Weise macht es uns gar nicht aus, Zeugnisse Gottes, die es mit dem wohlgefälligen Willen Gottes zu tun haben, zu entkräftigen, mit Zeugnissen aus dem Gesetz. Das merken wir dann gar nicht. Und meinen noch, was für Eiferer für Gott und seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit wir seien. Und bereiten ihm Herzeleid über Herzen. Dann schleppen wir den Schlachtopferaltar geistlicherweise ins Heiligtum und opfern da.
der goldenen Leuchtung, der Schaubrot ist und der Räucheraltar im Heiligtum. Die sind wunderbar.
Das sind hochheilige Dinge.
Aber haben nichts zu suchen im Allerheiligsten.
Da hört alles auf.
Das ist das, was Paulus am Ende von 1. Korinther 12, nachdem er die Gnadengaben und Wunderkräfte genannt hat und noch empfohlen hat, strebet nach den besseren und den höchsten Gnadengaben, dann sagt er, und einen Weg zeige ich euch, der mit dem überragenden nach des Herzens Gottes übereinstimmt. Was also nicht mehr höher geht. Also in der Hinsicht wäre gut hier, wohlgefällig bleibt hier und das Vollkommene ist dann die höchste Höhe. Aber tragen ist das so. Alles andere. Ich frage jetzt eigenartig, Gott thront zwischen den Cherubim im Allerheiligsten. Das kennen wir. Versteht er die Dinge im Heiligtum? Versteht er die da auch? Im Pharao? Versteht er sie im Lager Israels auch? Und außerhalb des Lagers versteht er das auch. Gott war in Christo und versöhnte die Welt, den Kosmos mit sich selbst, indem er, der Vater, mit dem Sohne außerhalb des Lagers ging. Das ist ja Golgatha. Und außerhalb des Lagers in unserer Schöpfung, das ist unsere kleine, arme Erde. Der negative Pol haben wir gesehen. Und der positive Pol in unserem endlichen Weltall ist der Thron Gottes. Das ist alles heilig und lebend, da unten alles tot und Sünde. Und die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Da müssen einmal alle Herren auch, die jetzt in den Himmel herrschen, antreten zum Schemel seiner Füße. Und zum Glück sind wir schon da. Zum Glück sind wir schon da. Also diese drei Ordnungen, ja, und was scheint denn dafür ein Licht da in der dicksten Finsternis? Da ist ja gar kein Licht. Weder Sonne, Mond noch Sterne, noch goldene Leuchter. Bitte?
Gott ist Licht.
Aha. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Christus, das Licht der Welt. Ein Licht, ja, Gott wohnt in einem Licht, wo niemand drum treten kann. Dass deshalb nur nach dem Gesetz nur einmal im Jahr der betreffende Hohepriester hineingehen durfte, ist ja nur ein Schattenriss für den wahrhaftigen Hohepriester, der allein in die unmittelbare Gegenwart des Vaters treten kann, Jesus Christus. Und zwar auch ein für alle Mal. Also die drei Ordnungen hatten wir schon in wunderbaren Modellvorführungen vor uns und können nicht genug beachten, dass diese drei Ordnungen da sind, aber ein Vermischen ist immer katastrophal. Bedeutete nach dem Gesetz, wenn das buchstäblich geschehen würde, die Dinge zu verschieben und anders zu hantieren, als es vorgeschrieben ist, in den drei verschiedenen Räumen oder Höfen, bedeutete dort sofortigen Tod. Die Leviten wären sofort tot umgefallen, wenn sie irgend sich so etwas geleistet hätten. Nun, wenn über uns nicht die Gnade allein herrschen würde, also ich weiß nicht, wie viele von uns noch da wären, also ich ganz sicher nicht. Ich ganz sicher nicht. Wenn ich so spreche, verstehen mich alle. Soll ich etwas lauter sprechen?
Ja.
Gut.
So, dann haben wir gesehen, die Bibelstellen hier haben wir schon gelesen, in Bezug auf gut, die Schöpfung, wie sie jetzt vor uns ist und wie wir in sie von Gott hineingefügt worden sind, ist nur sehr gut. Ist vor Gott keine wohlgefällige Sache. Eine Schöpfung voll Finsternis und Tod und Verdammnis und Weisheit und Gericht und Gesetzlosigkeit. Schöpfung, aber sie war sehr gut und alles in der Schöpfung, haben wir gelesen, 1. Timotheus 4, Vers 4, jedes Geschöpf Gottes ist an und für sich gut und nichts Verwerfliches an irgendeinem Geschöpf. Das ist ein Hinweis oder ein Zeugnis vollkommener Art durch den Apostel Paulus auf dieser Ebene, was Petrus in einer sehr schweren Lehrungsprüfung zuerst so langsam erfassen konnte, dass er auf ein Wort Gottes unbeschwert, ohne Gewissensbisse, das Haus eines unbeschnittenen Heiden betreten kann. Und dort das Wort Gottes verkündigen, und ohne dass Petrus etwas tut, fällt zu seinem Schock der Heilige Geist auf sie, ohne dass vorher denen die Hände aufgelegt wurden, oder bevor sie Buße getan hätten und getauft worden sind. Kommt der Petrus nicht mehr nach. Aber der Geist beruhigte ihn natürlich. Aber oh weh, zweite Phase. Jetzt wird er vor Gericht gestellt, Petrus. Vor das Gericht seiner 11 Kollegen, Herren Kollegen, Apostel. Petrus, was hast du für alle? Das ist ja furchtbar. Du bist in das Haus eines unbeschnittenen Heiden gedacht. So etwas.
Ja. Paulus, hier zu Hause, wie wir, durch die Gnade Gottes. Jedes Geschöpf Gottes ist gut. Jedes Geschöpf Gottes. Da gibt es nicht wie nach dem Gesetz, was? Reine und unreine Tiere.
Sehr gut. Die Bibelstellen haben wir gelesen. Das Gesetz ist heil, gerecht und gut, weiß aber nichts von Gnade und Liebe. Denn, was lesen wir beim Gesetz?
Hab's Gott hier. Hebräer 10, 28. Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und das Gesetz ist nicht aus Glauben. Das ist Galater 3, 12. Das Gesetz ist nicht aus Glauben. Und Gott hat ja nur wann wohl gefallen, wer ihm im Glauben nahe. Also wieder von einer anderen Seite bestätigt. Am Gesetz hat Gott kein Wohlgefallen. Bitte, ist das für uns nicht eine Herzensfreude, das einmal zu hören und wahrnehmen zu können? Nicht? Ja, warum die abertausende Opfer und unschuldiger Tiere und so weiter, wird er immer wieder und immer wieder gefragt und niemand hat eine Antwort? Und die Schrift gibt so klare Antwort. So klare Antwort.
Hat Gott Wohlgefallen an den Gerichten?
Was lesen wir? In all ihrer Bedrängnis ist er aufgedrängt. Und der Tat der Rache ruht im Herzen Gottes, lesen wir, an einer Stelle im Alten Testament. Und wie sieht es dann im Herzen Gottes aus? Die Liebe, die alles trägt und das Böse überhaupt nicht zurechnet. Die Liebe Gottes trägt alle Gerichte. Kann sie alles tragen, sogar alles ertragen. Zum Glück, Gott sei Dank, wunderbar. Der Tag der Rache war in deinem Herzen. Prost, wunderbar. In dem Sinne, in all ihrer Bedrängnis, wo Geschöpfe Gottes bedrängt sind, ist er bedrängter als die Geschöpfe, ist ja ganz klar. Ist ja ganz klar in seiner Liebe.
Also, Gesetz, Gericht. ohne Gericht, ohne Gesetz, kein Gericht. Na, bitte.
Was hat Paulus? Wo kein Gesetz ist, ist keine Übertretung. Ja. Oder wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Das ist eine ganz primitive Tatsache. Wer ist denn der große Staatsanwalt aller Ankläger? Wie heißt der?
Satan.
Der Verkläger der Brüder. Wollen wir auch noch weiter verklagen? Lieber nicht.
Lieber nicht. So. Hat das Gesetz mit Werken zu tun?
Schon wieder eine dumme Frage.
Werke des Gesetzes oder Werke überhaupt? Da lesen wir noch einmal
diese Bibelstellen. Oder wir machen so, damit wir die Dinge weiter verfolgen können. Dann sage ich einfach, was bei den betreffenden Bibelstellen zu lesen ist. Da lesen wir in Epheser 2, Vers 9, wir erinnern uns jeder, was da steht, dass wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat, indem er uns seinen Geist samenmäßig in unsere Herzen gelegt hat. Und dann wächst das und bringt still göttliche Frucht des Geistes. Was finden wir bei der neunfachen Frucht des Geistes? Auch nicht eine Idee, auch nicht einen Anfang oder irgendetwas von Gericht oder Verdammnis oder weiß was da alles dazugehört. Liebe, erstens, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Langmut und so weiter. Bis zuletzt Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sind die Früchte, die wachsen als Werke, Frucht bringen und wachsen in jedem guten Werk. Das ist das Leben Gottes im Verborgenen unseres innersten Menschen. Also, Epheser 2, 9, hat Gott alles zuvor bereitet. Römer 11, Vers 6 und Römer 4, Vers 6, da lesen wir, denn wenn unsere Rechtfertigung aus Gesetz ist, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Wenn irgendwie unsere Rechtfertigung vor Gott im geringsten mit Werken zu tun hätte, bei Paulus, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. In Kapitel 4, Vers 6, Römer 4, 6, dass wir ohne Werke und ohne Gesetzeswerke Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Titus 3, Vers 5. Wir sind nicht aus Werken gerechtfertigt worden, zum Leben gekommen, sondern allein durch die Barmherzigkeit Gottes und seine wunderbare Gnade, die er uns gegeben hat, vor Grundlegung der Welt. Das war Titus 3, Vers 5, 2. Timotheus 1, Vers 9. Wir sind errettet nach dem Vorsatz und der Gnade Gottes, die er uns geschenkt hat, wieder vor ewigen Zeiten. Hören wir einmal schnell diese drei Worte noch einmal. Vor ewigen Zeiten. Wie? Normal gilt doch, also normal in Anführungszeichen gilt doch, Gegenteil von Ewigkeit sei Zeit. Ne? Das Gegenteil von zeitlich sei ewig. Ne? Und das lesen wir. Da ist die Rede von ewigen Zeiten. Ja, jetzt sind das Zeiten oder sind das Ewigkeiten? Ewige Zeiten. Also entweder sind Zeiten jetzt auch unendlich, oder die Ewigkeiten sind endlich, und das ist das Richtige. Weil die Schrift nicht kennt von Ewigkeit in dem Sinn, sondern wenn sie das ausdrücken will, dann sagt sie, Gott in seiner Göttlichkeit ohne Anfang und ohne Ende, der allein Unsterblichkeit hat, ein unauflösliches Leben besitzt. Das sind die Ausdrücke des Wortes Gottes für wirkliche Unendlichkeit. Also, ewige Zeiten. Das heißt, äonische Zeiten, griechisch genannt, chronoi, aionioi, und jetzt noch das Wörtchen vorher. Jetzt gibt es also noch ein Vorher vor ewigen Zeiten, wo es keine Zeiten und keine Ewigkeit gab. Da war nur Gott da. Da sind wir auserwählt worden. So. Und vor seinem Werk. Denn Gott begann erst ein Werk zu tun, als er durch seinen Sohn die Schöpfung zu schaffen begann. Denn die Werke des Irrs sind von Grundlegung der Welt an. Das sagt uns gleichzeitig noch etwas. Grundlegung heißt nicht eine Katastrophe, ein Herabwurf im Sinn einer Katastrophe, wie ich belehrt worden bin seinerzeit, sondern die Werke Gottes sind geworden von Katabole, der Welt an, von Grundlegung der Welt an. Nach der ersten Lehrmeinung wäre ja das die erste Schöpfung kein Werk gewesen. Wenn wir hier lesen, die Werke sind wann geworden? Angefangen. Von Grundlegung der Welt an. Also ich weiß nicht, macht nichts, wenn wir das jetzt nicht gerade verstanden haben. Macht nichts. Vielleicht kommen wir mal drauf. Grundlegung ist wirklich das, was der Baumeister oder der Architekt, wenn er den ersten Spatenstich macht oder die Baugrube gegraben hat und dann den Grund legt für einen ganzen Bau. Da geht es auch hinab in die Grube und da unten in der Tiefe wird der Grund gelegt. Also, weil wir zweimal vor uns hatten, vor Grundlegung der Welt. Dann haben wir ja beachtet, Hebräer 4, Vers 10, die wunderbaren Worte, so befleißigt euch nun, in seine Ruhe einzugehen. Welche Werke, dann haben die Auswahl erlöst von den Werken, durch die Auswahl Gottes vor Grundlegung der Welt, damit wir in die Ruhe Gottes eingehen können, zur Ruhe kommen von allen Werken, wie auch Gott in seine Ruhe eingegangen ist und von allen seinen Werken ruht. Sollen wir uns befleißigen. So. Können dann unsere armen Nerven sogar ruhig werden. Ja. Genau das Wort Jesu, nicht nur kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wunderbar. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. So. Das ist der einzige wunderbare große Psychiater Gottes. Psychiater Gottes. Den lässt man links und rechts oder in der Mitte stehen, geht um ihn herum und sucht alles Mögliche links und rechts und hinten und vorne und oben und unten. Und kommt nicht zur Ruhe. Kommt nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, das Karussell des Lebens dreht sich immer schwindelnder. Prediger 12, Vers 14. Gott bringt als letzte Gerichtsinstanz jedes Werk, es sei als gut oder böse, von weltlichen und englischen Gerichten vollzogen worden, noch einmal in ein Gericht über alles Verborgene. Über alles Verborgene. Und jetzt sind wir gerade beim Ratschluss Gottes. angekommen. Wenn Gott selbst richtet, dann sieht er nicht auf das, was seine Augen sehen, und spricht nicht recht nach dem, was seine Ohren hören, sondern er erforscht das Herz durch den Heiligen Geist, der Geist selbst, der unsere Herzen erforscht, weiß, wie es da drin wirklich aussieht, allein. Kein Engel und kein Mensch. Wo Gott Gerichte in Menschen oder in Hände von Engeln gelegt hat, da wird gerichtet nach dem, was man sieht und was die Ohren hören von Zeugen. Das ist meistens ein Fehlurteil. Deshalb Gott in seiner Gerechtigkeit, das gibt es ja auch in unseren irdischen Gerichten, eine erste Instanz, eine zweite Instanz und dann das höchste Gericht. Das spricht das letzte Wort. Da können wir Wunder erleben. Wunder erleben. Ich habe schon darauf hingewiesen. Dieses höchste Gericht, das dann die letzten Entscheidungen trifft, besteht aus ehemaligen größten Sündern. Wer ist der vornehmste aller Sünder? Der Saul von Tarsus. Drückt sich sehr vornehm aus. Der vornehmste aller Sünder. Wer ist der zweitvornehmste? Wer? So. Weißt du? Ja. Also jetzt mal abgesehen von uns. Ja. Denn Paulus ist unser Modell. Genau. Also wir sind die vornehmsten Sünder. Steht jemand beleidigt, wenn ich sage, die vornehmsten Sünder? So. Außer uns. Paulus, der erste, wir. Und dann kommt, jetzt wieder persönlich, meine ich mal, kommt Judas zuerst oder kommt Petrus zuerst? Heikle Frage. Einer hat gesagt, der ist immer der Erste der Zwölf. Den da. Ich verfluche mich und schwöre, dass ich diesen Menschen nicht kenne. Hat wer gesagt und getan? Peter. Was bedeutet ein Schwur? Da gibt es nichts anderes. Eidschwur Gottes. Schon vor Menschen bedeutet ein Eidschwur das Ende jeden Widerspruchs. Wenn die Sache eines Schwurs formuliert ist, da gibt es nachher kein Wenn und Aber. Auch wenn ich zum Nachteil geschworen habe, habe ich das einzuhalten, was ich geschworen habe. So heilig ist das. Es verflucht er sich, er stellt sich unter den Fluch und schwört, ich stelle mich unter den Fluch. Wenn ich diesen Menschen kenne. Ihr versteht mich jetzt wenigstens. Und was hat Judas getan? Ja, langsam, langsam. Was hat Judas getan? Ich habe Angst da. Ich hatte Angst, dass jemand sagt, Judas habe den Herrn verraten. Haben wir das auch schon gehört? Nein, nein. Ihn zu überliefern. Er überlieferte ihn. Eigenartig. Für uns ist er der Verräter, der schlechteste Kerl, der in die Erdboden je getragen hat. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Jetzt, der Abschluss Gottes. Da Gott nach seiner Ordnung Engel und Menschen so geschaffen hat, dass sie nur im Innersten ihres Herzens tun und lassen können, was sie wollen. Das haben wir ja früher schon gesehen. Ist Gott konsequent? Also, wenn ich richte, Gott, dann setzt mein Gericht nur dort an, wo meine Geschöpfe hundertprozentig etwas dafür können. Ist dann das Richtige, oder? Nur das. Nur die Entwürfe des Herzens, die Überlegungen des Herzens, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, ist Sache des Menschen. Schon die Antwort der Zunge muss Gott genehmigt haben, dass ich ein Wort, das ich da drin entwickelt habe, aussprechen kann. Schon die Antwort der Zunge kommt von Jehova, vom Herrn, ob er mir das genehmigt hat, auszusprechen oder nicht. Alles, was geschieht, muss durch die Zensur unseres Gottes passieren. Vorübergehen. Genehmigung Gottes. Sonst existiert nichts und passiert nichts. Jetzt ist das, was die Schrift als Ratschluss Gottes bezeichnet, besteht in der Hauptsache darin, dass Gott die Ratschläge der Herzen, die Überlegungen der Herzen, aller seiner Geschöpfe, vor Grundlegung der Welt von Ferne die Gedankengänge erforscht und dann erkannt hat und sich dann erlaubt hat, von dem Gesamtwust einer gefallenen Schöpfung, was die da alles da in den Dunkelkammern ihrer Herzen entwickeln, hat er sich erlaubt zu sagen, das kommt nicht zustande, das geschieht nicht, oder das geschieht. Und wenn er es zur Durchführung genehmigt hat, dann bilden diese Dinge einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Also, etliche Haare sind nicht von meiner Glatze gefallen, sonst hat sich etlich gefallen. Also, kein Haar ohne den Willen Gottes, bitte. In welcher Weise? Nun hat Gott genehmigt, gezählt. Sind alle Haare eures Hauptes gezählt? Jawohl. Fällt eines vom Haupt ohne die Genehmigung Gottes? Nein. Fällt ein Sperling vom Dach? Nein. Alles. Alles ganz genau gezählt, gewogen, gemessen, genannt von Gott. Alles, was Gott in seinen Ratschluss hinein genehmigt hat, sind meistens 95% von allem Genehmigungen Gottes von bösen Anträgen, Entwürfen der Überlegungen der Geschöpfe. Also, aus dem Inneren Gottes kam nicht der geringste Schatten eines Wechsels kommen. Er ist Licht und gar keine Finsternis in ihm und wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Und aus diesem Licht hat er, von daher hat er all in die dunklen Gedankengänge seiner Geschöpfe hineingeleuchtet und das erforscht und erst dann gekannt. So.
Bitte Kassette wenden.
Da haben wir gerade im Psalm 2, Vers 2. Das eine Wort. Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander wider Jehova und wider seinen Gesalbten. Wo ratschlagen die? In ihrer Geheimkammer, zuerst in den Überlegungen ihrer Herzen. Ein Rat fürs entsteht immer nur, wenn eine Mehrheit zusammen berät irgendetwas und sie dann eins geworden sind, dann ist ein Ratschluss zustande gekommen. Im Gegensatz zu Ratschluss ist der Vorsatz da. Ein Vorsatz wird immer von einer Einzelperson gefasst. Der Ratschluss, die Ratschläge der Herzen aller seiner Geschöpfe hat Gott durch Forschungsarbeit kennengelernt Und soweit die genehmigt hat zur Ausführung, bilden die den Ratschluss Gottes. Und alles, was für alles, was Gott genehmigt hat, dass es geschieht, übernimmt er vollkommen die Verantwortung. Ist das ein Trost? Ist das recht? Ich brauche das Geschichtlein von meinen zwei Enkeln, die mit dem Trangiermesser aufeinander zustürzen, nicht mehr zu erzählen ist. Wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, die auseinanderzuhalten und sage, aber die sollen nun mal erleben und beide sinken voll um, wer hat dann die Verantwortung? Die zwei kleinen Kerle oder der Opa, das hätte vermeiden können, bitte. Ganz klar. Jetzt ein Wort in Bezug auf Werke, Auswahl Gottes, wohlgefälligen Willen entsprechen, Vorsatz Gottes, in Römer 9, Vers 11. Das haben wir schon gelesen, da können wir nur daran erinnern. Da heißt, Jakob und Esau, sprach Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, bevor die beiden Knaben geboren waren oder Böses und Gutes getan haben. Ja, haben wir gelernt, das verstehen gelernt. Göttliches Hass ist genau das Gegenteil von menschlichem Hass. Und Lieben heißt, wer seinen Sohn lieb hat, dann züchtigt er sofort. Und den, welchen er hasst, dem lässt er alles gelingen. Also nach der Welt ist das der Geliebte und der andere der Gehasste. Genau das Gegenteil. Aber nun, deshalb hat Gott das in sein Wort aufgenommen oder als Ausspruch Gottes schriftlich festlegen lassen, damit der Vorsatz Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst, ohne irgendjemand sonst zu fragen, nach freier Auswahl Gottes sei, ohne Werke, nicht aus Werken. Bitte. Also, was er hier zwischen Wort und Heiligtum, da gibt es kein Verschieden. Das ist eine Sache, eine Ordnung für sich, Vorhof, das ist eine Ordnung für sich. Ne? Da und da, das darf nicht vermischt werden. Also, dürfen wir Dinge, die mit dem Vorsatz Gottes entsprechen, mit dem Ratschluss Gottes verwechseln? Ja, nicht. Ja, nicht. Vorsatz Gottes, Ratschluss können wir auch sagen, das ist ein Beschluss von vielen. Vorsatz kann man auch sagen, das ist ein Entschluss von einem Einzigen. So. Wenn Gott einen Vorsatz bei sich selbst gefasst hat, was kann da nur herauskommen? Gutes, Wohlgefälliges oder Vollkommenes. So. Vorsatz Gottes. Das hat Gott schriftlich festlegen lassen in Bezug auf Jakob und Esau, dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl sei und nicht aus Werken. Also Auswahl und Vorsatz Gottes, Gnade und Erlösung in Heiligtum dargestellt, schließen Werke aus. Bitte, haben wir das erkannt? Noch lange nicht. Meine, in der praktischen, eigentlichen Haltung Gott gegenüber. Gott gegenüber. Wie? Du lobst mich so. Na, jetzt mache ich mal besser. Ja, also, Petrus schreibt ja von Paulus, wenn man liest seine Briefe, in welchen etliches schwer verständlich ist, ja, da kann man schon mal die Stirn der Runzeln, besonders wenn es einem gerade so passt, nicht? Wenn das zu Form ist vielleicht. Also Ratschluss Gottes, Vorsatz Gottes. Ja, die ratschlagen in ihren Herzen und dann zusammen gegen Gott. So. Jetzt lesen wir nur noch Apostelgeschichte, da schlagen wir noch auf, die beiden Stellen, Apostelgeschichte 2, nur Vers 23. Geschehen um Golgatha, diesen Jesus übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes. Ja, wie kam Gottes denn in Vorkenntnis von allem? Weil er alle Entwürfe und Gedankengänge der Herzen seiner Geschöpfe, auch des Judas und des Pilatus und der Juden und der Nationen und des Herodes, vor Grundlegung der Welt alles erforscht hatte, hat er sich natürlich zitternd überlegt, kann ich den Judas das genehmigen? Der arme Kerl ist maximal silberliebend. Das hat er ja vom Stammvater nicht. Der Stammvater hat ja Josef gegenüber zu den Brüdern gesagt, was haben wir für ein Gewinde? Die haben dann 20 Silberlinge bekommen von den Händlern für den Josef. Dann habe ich gedacht, warum nicht gerade 30, dann wird es genau stimmen. Nicht? Habt ihr meine Lösung schon gehört, gell? Dann, ich bin kein Kaufmann, gell, Erich? Er sagt, ja, mein Sohn, das weiß er. Aber dass ich da dahinter gekommen bin, ist natürlich ganz einfach. Nicht? Die Händler haben den Josef natürlich in Ägypten an den Potiphar nicht für 20 Silberlinge verkauft, die haben doch 50% draufgeschlagen. Da haben wir dann die 30 Silberlinge. Also nur keine Angst, es stimmt alles, auch die ganze Rechnung mit nach Finanzen in unserer Bibel. Die sind immer dann, wenn wir finden, oh, da stimmt etwas nicht in der Bibel, da ist ein Widerspruch da oder so etwas, dann können wir zuvor wissen, dann ist vor Gott die Sache umso wunderbar, umso herrlich, umso voller mit aller Weisheit und jedem geistlichen Verständnis. Das ist das Wunderbare, dass Gott uns, wozu Gott uns befähigt hat. Das sind noch die gewaltigen Worte in 4, Apostelgeschichte 4, 27, 28. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, also Messias ist, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Und jetzt, alles, Achtung, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen soll. Also, die das Böse von all diesen genannten Personen und Völkern ist in ihren eigenen Herzen projektiert, entworfen worden, gedichtet und danach betrachtet worden, überlegt worden und gewollt. Und alles, was nun geschah, von Judas über Petrus und Pontius und Herodes und die Juden und die Nationen, alles, was geschah, hat unser Gott genau geprüft, nachdem er es erkannt hatte, was die alles wollen, und zur Durchführung genehmigt. All das Schreckliche, Furchtbare, Hässliche. Und er gedachte es, als er das alles genehmigte, nicht nur gut zu machen, sondern wohlgefällig und sogar vollkommen. Am Anfang gefragt, versteht der hier zu Hause ist, alles andere? Kann er da Schach spielen? Mit jedem Gegner. Schachmatt setzen. Ja, dass jeder Mund verstopft ist, ne? Sind alle Schachmatt. Ne? Wer von uns ist noch nicht Schachmatt? Voraussetzung. Ne? Voraussetzung. Ne? Die Bibelstellen, die anderen sind ja noch da, auf dem kleinen Plan, den habt ihr ja schon, sonst hat es hier noch. Dann haben wir hier, was das Wohlgefallen Gottes betrifft, haben wir die in Epheser und Kolosser wimmelt es immer nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Wohlgefallen. Entspricht der Vorsatz, hat uns zuvor bestimmt auserwählt, vor Grundlegung der Welt, nach seinem Wohlgefallen, nach dem Vorsatz, den er bei sich selbst gefasst hat, der darin besteht, eines Tages das ganze Weltall in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen. Das ist der Vorsatz Gottes, wie er aus seinem Herzen hervorgekommen ist. Und diesem Vorsatz Gottes dient das alles. Alles das hat Gott nur genehmigt, damit
die Dinge seines Wohlgefallens aus wunderbarsten Erfahrungen kann. Alles das dient dem, das dient dem. Und alles zusammen dient unserem Gott, auch wenn er gestattet, dass die ganze Schöpfung gegen ihn feindlich antritt. Dient ihm alles. Nicht zu machen, zum Glück nicht. Dem Heiligen entspricht die Erlösung, also der Schaubrottisch und die Weinkelche, das wissen die meisten gar nicht, dass auf dem Schaubrottisch richtig der Tisch des Herrn dargestellt ist, mit Broten. Im Neuen Testament heißen diese Brote da, im Heiligen, auf dem Schaubrottisch, die Brote des Vorsatzes. Und im Alten Testament heißen die Brote des Angesichts. Ja, wir haben Schaubrote, ne? Brote des Angesichts. Christus, Jesus, ist das Angesicht Gottes in Person. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ne? Also darf einer, der mein Angesicht gesehen hat, darf der sagen, ich habe Bruder nun gesehen. Durch die ganze Schrift, lass leuchten dein Angesicht über mir. Der Herr erhebe sein Angesicht über mir. Ne? Doch da wird das erst lebendig alles. Und da sie begannen, das Angesicht des Herrn zu suchen, Christus, die Juden, setzt der Herr einen Widerstand gegen die Feinde und erledigte die Feinde. Das Angesicht Gottes. Eure Kinder sehen alle Zeit, was im Himmel? Bei den heiligen Engeln. Das Angesicht ihres himmlischen Vaters. Sie sehen nicht den Vater, die Engel, sondern die Engel der Kinder, sondern den Herrn Jesus. Also, Wohlgefallen hat Gott an allem, was mit Erlösung einer dem Fluch verfallenen Schöpfung entspricht. Seht, so wie hier Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, nicht geringer als den Ordnungen des Hauses Gottes entspricht, so sind immer die Dinge, die hier in senkrechten Kolonnen sind, auch zusammengehören. Erlösung bedarf eine Schöpfung, die dem Fluch der Vergänglichkeit verfallen ist. Und durch die Erlösung erreicht Gott eine Vollendung in Herrlichkeit. Dem Gesetz, das mit Gericht unauflösbar verbunden ist, ein Gesetz, das veraltet ist, ein Gesetz, das nutzlos geworden ist, haben wir das letzte Mal noch gelesen, ne? Alles Galater oder Hebräer. Die Bibelstellen stehen alle da. Dem Gesetz gegenüber steht Gott jetzt dem Glauben, denn das Gesetz ist nicht aus Glauben. Ist das ein Unterschied? Also kann das Gesetz nicht dem Wohlgefallen Gottes entsprechen. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Die Gnade schenkt alles und das Gesetz fordert alles. Ist das ein Unterschied? Das Gesetz fordert alles mit Androhung von Fluch und Verdammnis im Unterlassungsfall. Und die Gnade schenkt alles. Ohne jede Bedingung. Frage es nicht, wer nimmt mir das nicht ab? Ohne jede Bedingung, sonst ist Gnade nicht mehr Gnade und ein Geschenk ist kein Geschenk mehr. Wenn ein Geschenk mit der geringsten Bedingung verbunden ist, dann hört ein Geschenk sofort auf, Geschenk zu sein. Das ist ein Geschenk mit Bedingung ist schlimmer als kein Geschenk. Ja, bitte.
Und doch komme ich zur Gnade nur durch das Gesetz, denn nur ein Verurteilter kann Gnade empfangen.
Jawohl. Also, das, was ich vorhin gesagt habe, das alles hier muss dem Besseren dienen.
Ah, bitte?
Aber es gab doch auch manches, wie ja Bäuerlich zur Zurechtbringung. Und im Judas heißt es, wäre in Wissra, wäre nicht geboren.
Gut, was du da sagst. Also, wir haben uns vielleicht bei dieser Stelle alle schon auch so wie die Elberfelder das übersetzt, gefragt, ja, wie ist das? Es wäre ihm besser, und dann wird das ihm besser auf Judas bezogen, er, der Judas, wäre nicht geboren. Nein. Es ist aus dem griechischen Text ganz klar ersichtlich, dass Jesus sagt, es wäre ihm, dem Sohn des Menschen, besser, das heißt leichter, erträglicher, wenn dieser Judas, den er sehr geliebt hat, nicht geboren wäre. Hätte es Jesus leichter gehabt ohne den Judas? Ja, sicher, ne? Und das geht nicht. Und das geht nicht.
Also, das ist ein Antrakt, so eine Zwischenfrage, aber hier, das leisten wir uns ja. Und jetzt, Gesetz und Gericht, unbarmherzig, unbarmherziges Gericht, lesen wir, das Gesetz verurteilt ohne Barmherzigkeit, und Gott sagt, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit, nicht am Opfer, was hier gefordert wird. Und dem Gesetz gegenüber, durch Gnade und Glaube, das ist der Weg, dass Liebe und die Frucht des Geistes der Endertrag von dem sind, was Gott hier als gut genehmigt und für kurze Zeit zur Durchführung bewegt hat, dass Gnade und Glaube die großen Werte im Herzen Gottes aufleuchten können vor den Augen der Geschöpfe, der Verlorenen, der Verurteilten. Und dann lesen wir ja, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott, nämlich, dass er einem Verurteilten, Verdammten, Verfluchten, dem Gericht verfallen, eine völlige Gnade erweist und ihm Vertrauen schenkt, dass er diese vollkommene Gnade Gottes überhaupt wahrnehmen kann, lebendigerweise fassen und besitzen kann. Und der Endertrag ist dann die Frucht des Geistes, die Liebe Gottes, die jetzt schon ausgegossen ist durch die Gnade der Glauben in unsere Herzen. Der Geist ist ausgegossen, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Die Frucht des Geistes, die von der geschrieben steht, wenn soweit ihr im Geiste wandelt, seid ihr nicht unter Gesetz. Also wenn ich noch 1% unter Gesetz mich befinde, sagen wir nach Beurteilung Gottes, meiner Glaubenshaltung nach, dann wandle ich nur 99% im Geiste, genau. Soweit ihr im Geiste wandelt, seid ihr nicht unter Gesetz. Merken wir, wie die Dinge zusammengehören, organisch zusammengehören. Das ist der Wandel im Bauhof, die Hütte ist der Leib, der Raum des Heiligtums, der Raum der Seele und das Allerheiligste, der Raum des Geistes. Leib, Seele, Geist. Und den Werken gegenüber, die Ruhe Gottes, haben wir gesehen. Und zwar allein aus der Verhaftung, nicht nur des Gesetzes vom Sinai, sondern in der Verhaftung aller kosmischen, aller Naturgesetze. Da ist nichts zu machen, sind wir drin. Sind wir erlöst? Diese Naturgesetze und alle Gesetze in dieser Schöpfung übersetzt die Elberfelder mit, dass wir erlöst sind von den Elementen dieser Welt, von den Elementen dieser Schöpfung. Oder noch übersetzt von den Grundregeln in dieser Schöpfung. Zentrale Grundlegung in dieser Schöpfung ist durch Geschöpfe, durch heilige Geschöpfe angeordnet worden. Durch Engel nämlich. Und wir sind
durch die Gnade Gottes und den Glauben erlöst und befreit von allen Grundregeln in dieser Schöpfung. Die können jetzt so gut sein, wie sie wollen, bitte. Sehr gut, wie sie wollen. Das ist weitaus das Bessere. Und auf diesem Wege kommt zu dieser Vollendung und aus den Werken. Ich pflege zu sagen, und ich gucke auf die Uhr, gerade 9 Uhr, Punkt. Als Jesus, der Sohn Gottes, den ersten Spatenstich zu der Schöpfung gemacht hat, zur Schöpfung gemacht hat, dann pflege ich zu sagen, dann wusste er, ich grabe jetzt mein eigenes Grab. Ja. Denn wir lesen, geschlachtet als Lamm Gottes von Grundlegung der Welt. Ja. Hätten wir dann noch eine solche Schöpfung geschaffen, wenn wir gewusst hätten, was da dann auf uns zukommt, dann hätte der Leben darauf verzichtet. Ne? Aber die Liebe in Weisheit und Herrlichkeit. Gut, so, sind wir da. Und das Letzte, Ratschluss, gut, aber nicht wohlgefällig, vollkommen sowieso nicht. Und der Einschwur Gottes, bitte die Stelle nachlesen, sind so gewaltig, Jesaja 45, 22 bis 25, bitte lesen, dass Gott bei sich selbst geschworen hat, dass jedes Knie aller Geschöpfe sich beugen werde vor ihm und jede Zunge werde bekennen. Und gerade vorher lesen wir, dass er der einzige Erretter ist von allen. Dass jede Zunge bekennen, freimütig bekennen wird. Im Herrn allein habe ich meine Stärke. Mit gebeugten Knien hat Gott geschworen, und das sage ich, damit schließe ich jetzt, da hat er weitgehend vorerst zu seinem Nachteil geschworen. Was hat das für ihn an Langmut und Geduld und Tragkraft und Tränen und Schmerzen und Verachtung und Schmähung alles gekostet? So. Und bei Menschen ist der Eidschwur so, gibt es keinen Widerspruch. Und der Eidschwur Gottes, ist der bereubar? Jetzt können sich seine Geschöpfe drehen und wenden gegen ihn, wie sie wollen. Er hat geschworen. Gibt nichts anderes. Alle werden mich anbeten und schwören. Wiedersehen. So, wir danken noch. So haben wir heute Abend zum dritten Mal das Thema für uns, der Wille Gottes. Die Einführung fast die ganze erste Stunde. Und das letzte Mal kam auch nur eigentlich in diesem Sektor des guten Willens Gottes haben wir uns bewegt, und es wäre schade, wenn wir die zwei anderen Ordnungen, Ebenen des Willens Gottes vernachlässigen würden. Nochmal ganz schnell, der Wille Gottes. Wir sollten unterscheiden, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, welche erst dem wohlgefälligen Willen und welche erst dem vollkommenen Willen Gottes. Wir sollen ja in allen Willen Gottes völlig überzeugt sein, in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Noch einmal, wer hat das alles schon? Ich sage das. Erste würde mir schon genügen. Überzeugt sein, erfüllt sein mit allem Willen Gottes. Und nun ist der Reichtum des Wille Gottes ist wohl einer. Aber überträgt alles an Bundfarbigkeit, was irgendwie in der Schöpfung als Einheit vor uns steht und in weiß was für Einzelheiten aufgelöst oder aufgeteilt werden kann. Der liebe Gottes ist einer, hat aber seine drei Ordnungen, wie Gott in seinem eigenen Hause drei Ordnungen zur Darstellung bringt, der Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste. Der Vorhof steht unter dem Licht und der Herrschaft von Sonne, Mond und Sternen. Im Heiligtum haben die nicht mehr zu suchen, so wunderbar sie sind. Es sind erschaffene kosmische Lichter. Im Heiligtum haben wir das Licht des goldenen Leuchters, die Darstellung des Heiligen Geistes, wieder in seiner siebenfältigen Buntfarbigkeit, Mannfaltigkeit und im Allerheiligsten, wo es äußerlich für ein menschliches Auge total finster ist, im Allerheiligsten ist der Gott vorhanden, gegenwärtig, von dem wir lesen dürfen, in ihm ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Er ist das Licht der Welt, da wir aus unserer Finsternis nicht zu ihm gelangen können, hat er sich bequem aus seinem unzugänglichen Licht, wo er wohnt, mitten in unsere Finsternis zu kommen. Er hat zu Salomo gesagt, als Salomo das prächtigste Bauwerk bauen durfte, das die Welt, unsere Erde je gesehen hat, ihm ausdrücklich gesagt, ich will im Dunkeln wohnen, in der Finsternis. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wie ging das zu? Dass er aus seinem unzugänglichen Licht sich herabließ, bis in die tiefste Finsternis auf unserer Erde. Tod, Sünde, Gericht, Verdammnis, alles. Aber wo er ist, ist immer das Allerheiligste. Und stiege hinauf, ich in die Himmel, siehe, du wärst da, indem ich von deinem Angesicht wegfliehen möchte. Das verstehen wir gut. Bittete ich mich im Scheol, im Totenreich, siehe, du wärst auch da. Denn vor dir würde ich die Dunkelheit leuchten wie das Licht und finde die Finsternis wäre wie der Tag. Vorhof hat seine eigenen Ordnungen, Heiligtum seine eigenen Ordnungen, Allerheiligste. Verschiedene Platzierung oder Verschiebung der vorgeschriebenen Tätigkeiten vom Vorhof, wenn er ins Heiligtum schiebt, da offen, oder den Leuchter ins Vorhof gelaufen, oder da die Dinge ins Allerheiligste. Die Leviten wären tot umgefallen unter dem Gesetz. Wir reichen es uns geistlicherweise bei den gewaltigen Ordnungen im Übrigen in Bezug auf den gesamten Willen Gottes, dass wir Dinge, Werke, Auswahl gegeneinander ausspielen, miteinander vermischen. Werke gehören in die Ordnung vor. In Heiligung nur noch der wohlgefällige Wille Gottes. Nach Auswahl nehmen wir gleich das Wort in Römer 9, Vers 11. Gott hat einen Ausspruch gewagt in Bezug auf die beiden Zwillingsbrüder, Jakob und Esau, welche man vorerst gar nicht verstehen kann, mit der Gerechtigkeit der Liebe Gottes. Man schreibt aus, dieser sonderbare Ausspruch Gottes bezeugt, ist deshalb gegeben, damit wir klar erkennen können, dass die Auserwählung, die Gott vollzogen hat, vor Grundlegung der Welt,
nach seinem eigenen Vorsatz, nach seinem persönlichen Entschluss vollzogen wurde, die Auswahl, nicht nach Werten. Also, Werte und jede Art von Leistung von Seiten der Geschöpfe darf in Bezug auf die Auserwählten und den Vorsatz Gottes gar nicht in Frage kommen. Das würde jetzt heißen, wir würden den Schlachtopferaltar in Heiligtum hineinschieben und da zu Opfern beginnen. Bitte. Oder den grünen Leuchter da hinausnehmen. Von der Bundeslade gar nichts zu reden. Ja, das haben sich ja die Israeliten mal geleistet, was denn? Unter dem hohen Priester Eli. Als die Philister am Siegen waren, dann meinten sie in ihrer Gottlosigkeit und Gottesferne, ja, wenn wir jetzt die Bundeslade holen aus dem Allerheiligsten und die voranziehen, geht die Philister dann kann sich mehr wehren. Was ist passiert? Bundeslade kommt in die Hände der Philister. Moment. Der hohe Priester fällt tot um bei der Nachricht und so weiter und so weiter. Also, nach dem Gesetz hat er tot. Also, ganz kurz, in den Ordnungen des Vorhofes entspricht die ganze Schöpfung, nämlich dem guten Willen Gottes. Die ganze erste und gegenwärtige Schöpfung hat das Gotteszeugnis. Siehe, es war sehr gut. Nicht wohlgefällig und nicht vollkommen. Zum Glück. Ist das die göttliche Bezeichnung? Da los. Gott hat es für gut gefunden, dass das alles mal, was nun geschieht in unserer Schöpfung, dass das mal für kurze Zeit mit göttlichen Maßstaben gerechnet mal geschieht. Für kurze Zeit. Hat es für gut gefunden. Dass seine Geschöpfe alle einmal einsehen, endgültig, wohin es führt, wenn man denkt, naja, das kann ich jetzt auch ganz so gut selber machen, ohne meine Schöpfung. Und so weiter. Das ist nur das Harmloseste. Die ganze Schöpfung ist sehr gut. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Gott hat aber kein Wohlgefallen daran. Nee. An alle Schlachtopfer, Speisopfer und Zielopfer. Und da das Gesetz nicht aus Glauben ist, lesen wir, Gott kann nur dem was und der gefallen, wer im Glauben erscheint. Und alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Die Gerichte Gottes hat Gott für gut gefunden. Hat er wohlgefallen daran? Ist seine vollkommene Sache? Schon gar nicht. Ist das nicht wunderbar? So können wir ins Herz Gottes hineinschauen. Wenn wir die Ordnungen des Willens Gottes in aller Weisheit und geistlichem Verständnis auch nur einigermaßen sehen und verstehen können. Alles, was mit Werken und Werksgerechtigkeit und das etwas, und da hat das Gesetz mit Werken etwas zu tun, oder die Werke mit den Gesetzen. Schöpfung hat Gott in der ganzen Schöpfungsgesetze, Naturgesetze hingewirkt. Unzählige. Und das Neue Testament, besonders Paulus, setzt die Werke des Gesetzes in gleiche vergängliche Ordnung wie die Gesetze der Schöpfung des Kosmos. Die Stiftshütte wird genannt als eine kosmische, ein weltliches Heiligtum von heiligen Engeln angeordnet. Aber wenn die Dinge schon so wunderbar sind, was muss von allem anderen dann gleich sein? Und jetzt hier, vor, unter Wille Gottes, das Gewaltigste in Bezug auf das, was unter dem guten Willen Gottes vorliegt, ist der gewaltige Ausdruck der Bibel, der Ratschluss Gottes. Ratschluss ist das Gegenstück zum Vorsatz. Ein Ratschluss oder ein Beschluss kommt zustande, wenn viele beraten und dann ein Ratschluss zustande kommt oder ein Beschluss. Im Gegensatz dazu, ein Vorsatz wird immer gefasst bei einer einzigen Person, dann ist das kein Beschluss wie hier, sondern ein Entschluss. Kleiner Unterschied, merken wir, gewaltig in der Bedeutung. in Finnland, in seiner Wichtigkeit. Unterschied der Ratschluss Gottes. Es geschieht gar nichts, wie wir Gebet gehört haben, weder ein Haar vom Haut noch ein Sperling vom Dachfeld, ohne dass es ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes wäre. Der Ratschluss Gottes umfasst alle Überlegungen und Dichten und Trachten seiner Geschöpfe. Gott, der durch seinen Geist alle Überlegungen der Herzen erforscht hatte, von Ferne, schon vor Grundlegung der Welt, und erkannt hatte, was die einmal alles Böses wollen und nicht anders können, hat er von dem Wust der Gesamtmasse aller widerwärtigen, bösen Überlegungen in den Herzen der Geschöpfe, hat er im Blick auf Golgatha überlegt, wie weit kann ich ihnen ihre bösen Herzensentwürfe zur Durchführung genehmigen? Wie weit? Nur so weit, dass alles, was ich jetzt in meinen Ratschluss, der die Summe aller Herzensentwürfe seiner Geschöpfe ist, soweit Gott sie uns zur Durchführung genehmigt hat, nur dann genehmigt, wenn er wusste, aufgrund von Golgatha, und das wusste vorher kein Mensch, kein Engel, kein Geschöpf, aufgrund von Golgatha kann ich nicht nur alles, was an Bösen jetzt von mir genehmigt worden ist zur Durchführung, nicht nur wieder gut machen, sondern dann kann ich eine Versöhnung vollbringen und ein Herz voller Barmherzigkeit offenbaren, voll Langmut und Geduld und Vergebung, meine Geschöpfe. Dann kann ich meine Geschöpfe noch glückseliger machen, als wenn ich nach ihren Wünschen, nicht? Immer wieder haben wir uns gefragt und werden wir gefragt, na, warum hat Gott denn nicht vom Paradieseszustand, von der ersten Schöpfung, es immer noch ein bisschen schöner werden lassen und das Böse und Widergöttliche einfach nicht geduldet, einfach verunmöglicht. Das hat er gekonnt. Ja, Gott darf nicht mehr dir stehen bleiben bei diesen Zusammenhängen, das ist aber nur das eine noch einmal repetieren, nämlich, dann gehen wir weiter hierher. Dann kämen im Ablauf der unendlichen Zeiten, muss man dann sagen, ein Moment, wo Gott sagen würde, liebe Kinder, jetzt muss ich euch etwas sagen. Oh, was kommt jetzt? Haben wir es nicht sehr schön zusammen? Doch, doch, wir haben es sehr schön zusammen. Nicht alles wunderbar? Jawohl, wunderbar. Ja. Wisst ihr, habt doch gemerkt, wie lieb ich euch habe. Jawohl, haben wir gemerkt, und so weiter. Aber jetzt muss ich euch etwas sagen. Wenn ich bereit gewesen wäre, ich, Gott, mit euch, meine geliebten Geschöpfe, gerade von Anfang an, nachdem die Schöpfung geschaffen ist, einen Weg zu gehen mit Schmerzen, mit Sünde, mit Tod und Not, Verdammnis, Gerichten und so weiter, wenn ich bereit gewesen wäre, mit euch einen solchen Weg zu gehen, und mit meinen Zeitmaßstäben gemessen nur für einen Augenblick, so sagt die Schrift, einen Augenblick in meinem Zorn, sagt er, dann hätten wir heute eine Herrlichkeit, liebe Kinder, mit der die jetzige gar nicht verglichen werden kann. Was würden wir dann sagen, Daniel?
Schade.
Schade, sehr rein. Na, warum bist du nicht in diesen Weg gegangen? Na, ich wollte euch schonen, ihr Lieben, aber jetzt nicht nichts mehr zu machen. Das wäre ja furchtbar. Ne? Das wäre ja furchtbar. Und so etwas kann sich Gott nicht leisten. Also, hallo, ich habe gerade mal geschwind. Not Dürer gemacht, das ist gut. Jetzt der wohlgefällige Wille Gottes, entspricht dem Raum des Heiligtums, den Gegenständen im Heiligtum und den Handlungen im Heiligtum. Und wie im Vorhof die Bewegungen des Leibes zur Darstellung kommen und die Hütte selber als Hütte bezeichnet wird, die Stiftshütte, und Paulus bezeichnet diese Leibeskörperschaft als Hütte, wenn diese Hütte abgebrochen wird, und die Hütte konnte auch abgebrochen werden, die stand also inmitten des Bauhofes, die Leibeskörperschaft. Hier im Heiligtum sind die Dinge der Seele dargestellt, und da wollen wir jetzt gleich, was wohlgefälliger Wille Gottes, an sich in der Hauptsache durch den Begriff der Seele. Wir schlagen auf Hebräer 6, Vers 18 und 19. Bitte Vers 18. Einen starken Trost hätten wir, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welchen wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht. Also, der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten, den kennen wir ja. Jetzt sagt die Schrift, die Hoffnung hat Gott gegeben zur Stillung der Sehnsüchte unserer Seele besonders.
Fortgang auf Kassette 3.